Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Scheitern der Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat stehen Russland und China international am Pranger. So gingen Politiker aus arabischen Staaten heute auf der Sicherheitskonferenz in München hart mit beiden Ländern ins Gericht. Der Vorwurf, Russland und China hätten sich mit ihrem Veto im Rat als Unterstützer eines kriminellen Regimes schuldig gemacht. Mit der Resolution sollte die Regierung von Präsident Assad wegen der Gewalt gegen die eigene Bevölkerung verurteilt werden.
Die Enttäuschung und die Wut auf Russland und China. Bei den arabischen Teilnehmern sind sie nicht zu überhören. Allen voran bei der jemenitischen Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman. Wir sind sehr verärgert über dieses Veto. Russland und China kennen ihre eigenen Interessen nicht besonders gut. Sie haben nicht nur das Assad-Regime unterstützt, sondern auch Diktatur und Korruption in Syrien. Bemerkenswert die empörte Haltung der Arabischen Liga. 21 Länder sprechen mit einer Stimme. Das Mindeste, was man tun kann, ist, alle Beziehungen zur syrischen Regierung abzubrechen. In zahlreichen Wortbeiträgen wird deutlich, Russland und China sind in der Syrien-Frage isoliert. Sogar von einem Rückfall in altes Blockdenken ist die Rede, auch beim Außenminister der Türkei, die jahrelang enge Beziehungen zu Syrien pflegte. Wir wollen die Logik des Kalten Krieges im internationalen System nicht mehr. Bedauerlicherweise ist es genau das, was wir gestern im UN-Sicherheitsrat gesehen haben. Außenminister Westerwelle schließt auch eine neue Initiative im Sicherheitsrat nicht aus. Eine militärische Intervention steht ohnehin nicht zur Debatte. Entsprechend ratlos gehen die Konferenzteilnehmer auseinander. Einerseits wissen sie, dass die internationale Gemeinschaft mit Ausnahme Russlands und Chinas dieselbe Position vertritt. Andererseits bleibt aber völlig unklar, welche diplomatischen Hebel jetzt noch wirken können.
Als unverantwortlich hat die Opposition in Syrien das Verhalten Russlands und Chinas im UN-Sicherheitsrat kritisiert. Mit der Blockade der Resolution hätten sie dem Assad-Regime eine Lizenz zum Töten erteilt, erklärte der Nationalrat, das wichtigste Gremium der Regierungsgegner. Beide Länder seien daher verantwortlich, wenn die Gewalt gegen die syrische Bevölkerung weiter eskaliere. Allein in der Nacht zum Samstag sollen Regierungstruppen in der Stadt Homs mehr als 200 Menschen getötet haben.
Die Kämpfe in Homs gehen offensichtlich weiter. Diese Bilder sollen heute aufgenommen worden sein, in einem Vorort der geschundenen Stadt. Selbst vor den Toten auf dem Friedhof haben sie keinen Respekt, sagt eine Stimme. Granaten explodieren nur wenige Meter entfernt. Der verantwortliche Syriens Präsident Bashar al-Assad zeigte sich heute in einer Moschee in Damaskus. Der Anlass: der Geburtstag des Propheten. Beten im Kreis seiner Anhänger, fast so, als sei nichts geschehen. Das Regime macht ausländische Terroristen für die Toten von Homs verantwortlich. Diese Staatszeitung erklärt, das Töten der letzten Tage zeige die wahre Natur dieser Verbrechen. Und im syrischen Staatsfernsehen sagt diese junge Frau, wir danken Russland und China für das Veto. Die ganze Welt ist gegen uns, außer diesen beiden Ländern. In anderen Städten des Landes gingen heute die Menschen wieder auf die Straßen. Dies sollen Bilder aus der Stadt Idlib sein. Der Widerstand gegen das Regime scheint ungebrochen zu sein, trotz der Toten von Homs.
In Ägypten müssen sich mehr als 40 Mitarbeiter von regierungsunabhängigen Organisationen vor Gericht verantworten. Das haben Untersuchungsrichter entschieden. Ihnen wird im sogenannten Stiftungsstreit die illegale Annahme von Geld aus dem Ausland vorgeworfen. Unter den Angeklagten sind zwei Deutsche. In Kairo waren Ende Dezember Räume von 17 Organisationen durchsucht worden, darunter auch die Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Im Stadtzentrum von Kairo ist es wieder zu massiven Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Diese bewarfen das Innenministerium mit Steinen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Demonstranten werfen Militärrat und Polizei vor, bei den blutigen Fußballkrawallen am Mittwoch absichtlich untätig geblieben zu sein. In den darauffolgenden landesweiten Auseinandersetzungen sind mindestens 12 Menschen getötet worden.
In Griechenland ist noch kein Durchbruch in den Verhandlungen über die Schuldenkrise in Sicht. Gespräche von Ministerpräsident Papadimos mit den Chefs der drei Koalitionsparteien wurden am Abend unterbrochen und sollen morgen fortgesetzt werden. Zuvor waren Beratungen der Regierung mit der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zu Ende gegangen. Es gab keine Anzeichen für eine Einigung über das zweite Hilfspaket.
Vor 1,5 Jahren ist dieser Souvenirladen in der Athener Altstadt ausgebrannt. Repariert worden ist seitdem nichts. Es fehlt das Geld. Alltag in Athen. Aber wie sie nun auch noch die strengen Sparforderungen der Troika überleben sollen, ist den meisten Griechen ein Rätsel. So wollen IWF, EU und EZB unter anderem eine Senkung des Mindestlohns von 751 auf rund 600 Euro und das 13. und 14. Monatsgehalt streichen. Für die Gewerkschaften undenkbar, angesichts der ohnehin schon niedrigen Einkommen. Und so wird nun schon seit Wochen gestritten. Auch heute wieder verhandelte Ministerpräsident Papademos stundenlang in seinem Regierungssitz mit der Troika. Gleich im Anschluss kamen die Parteichefs seiner Notregierung. Aber vor einer Viertelstunde wurden die Gespräche auf morgen vertagt. Und auch wenn es dann einen Sparbeschluss gibt, ist eigentlich nichts beschlossen. Die letzte Entscheidung liegt nämlich beim Parlament. Am Abend soll es dann noch an einem geheimen Ort für Papademos in eine ganz andere Verhandlungsrunde gehen, mit Bankenvertreter Josef Ackermann. Eine Einigung auf einen Schuldenschnitt mit den privaten Gläubigern ist das Ziel, aber auch dafür müssen erst noch die einzelnen Banken zustimmen. Und weil die Zeit schon seit Monaten davonläuft, bekommt man in Brüssel allmählich kalte Füße.
Wenn Griechenland nicht mehr liefert als bisher, dann wird es uns nicht möglich sein, die Hilfestellung zu gewährleisten, die gebraucht wird.
Eine Rückkehr zur Drachme würde für die Griechen aber alles noch viel teurer machen, auch wenn sie derzeit auf den Athener Flohmärkten günstig zu haben ist.
In den USA hat Mitt Romney seine Favoritenrolle im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gefestigt. Nach Florida entschied der Multimillionär nun auch die Vorwahl in Nevada klar für sich. Teilergebnissen zufolge kam der Ex-Gouverneur auf etwa 48% der Stimmen. Er lag damit deutlich vor seinem Hauptkonkurrenten Gingrich. Bis August soll der Kandidat der Republikaner feststehen, der US-Präsident Obama bei der Wahl im November herausfordern wird. Die Finnen haben heute einen neuen Präsidenten gewählt. Bei der Stichwahl liegt nach ersten Ergebnissen der frühere Finanzminister Niinistö klar in Führung. Sein Konkurrent, Ex-Umweltminister Haavisto, gestand soeben die Niederlage ein. Die bisherige Präsidentin Halonen konnte nach 2 Amtszeiten nicht wieder antreten. Rund 4,4 Millionen Finnen waren stimmberechtigt.
Finnland vor einer Stunde. Die Wahllokale haben soeben geschlossen. Die ersten Zahlen sind deutlich. Der konservative Sauli Niinistö hat fast doppelt so viele Stimmen wie der Kandidat der Grünen. Das Feuerwerk sprüht. Niinistö glaubt an seinen Sieg. Den ganzen Tag über habe ich ein Feuer gemacht, aber jetzt geht mir ein Schauer über die Haut. Ein wunderbares Gefühl. Dieser Wahlsonntag war einer der kältesten Tage dieses Winters. Dementsprechend zögerlich kamen die Menschen anfangs zur Stimmabgabe. Sauli Niinistö von der konservativen Sammlungspartei galt seit dem ersten Wahlgang als haushoher Favorit. In allen Umfragen hatte er einen sicheren Vorsprung. Die Überraschung war sein Herausforderer. Pekka Haavisto von den Grünen. Dass er mit einem Mann zusammenlebt, war vor allem der Partei der sogenannten wahren Finnen und ihren Anhängern ein Dorn im Auge. Doch die spielten, nachdem sie bei der Parlamentswahl vor knapp einem Jahr noch drittstärkste Kraft wurden, keine Rolle. Eine Absage an eine Politik, die Stimmung gegen eine offene Gesellschaft machte. Deshalb ist der abgeschlagene Haavisto auch nicht enttäuscht. Viele sehen dieses Ergebnis schon als Erfolg. Die Wahl hat ein neues Bild von Finnland geschaffen. Ein Finnland, das auch für die Diskriminierten und die Schwachen einsteht. Ein Handschlag für den Sieger. Der finnische Präsident für die nächsten 6 Jahre heißt Sauli Niinistö.
Die Folgen des harten Winters in Europa werden immer dramatischer. Mehr als 280 Menschen sind seit Beginn der Kältewelle vor einer Woche in Kälte, Eis und Schnee gestorben. Knapp die Hälfte davon in der Ukraine. Heftige Schneestürme sorgten am Wochenende zusätzlich für Chaos. Auf Europas größtem Flughafen, London Heathrow, fiel jeder zweite Flug aus. Auf dem Balkan wurde angesichts der Schneemassen in mehreren Regionen der Notstand ausgerufen.
Die heftigsten Schneefälle gab es in Bosnien. Meterhoher Neuschnee schnitt tausende Menschen von der Außenwelt ab. Weil es kein Durchkommen gab, wurden einige Kranke sogar mit Hubschraubern ausgeflogen. Nach dem stärksten Schneefall seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Alle Schulen und Behörden sind geschlossen. Die Kältewelle in ganz Europa forderte schon hunderte Menschenleben, die meisten in der Ukraine. Hier sanken die Temperaturen in der vergangenen Nacht auf bis zu minus 36 Grad. Vor allem für die vielen Obdachlosen werden Suppenküchen eingerichtet und Notunterkünfte angeboten. Vielen Dank an die Menschen, die diese warmen Plätze anbieten und uns helfen. Ohne sie würden wir sterben. Ein vergleichsweise milder Wintereinbruch mit 10 cm Schnee legte den Londoner Flughafen teilweise lahm. 600 Maschinen, die Hälfte der Flüge blieben am Boden. Klirrende Kälte an vielen Orten unter minus 20 Grad herrscht auch in Deutschland. Zwischen Magdeburg und Hamburg ist so viel Eis auf der Elbe, dass der Schiffsverkehr eingestellt wurde. Sogar das Boot der Wasserschutzpolizei ist festgefroren. Den Frachtern auf dem Main bei Würzburg geht es nicht besser. Ein Eisbrecher stemmt sie frei und schafft es bisher noch, eine Fahrrinne und die Schleusen für die Schifffahrt passierbar zu halten. Aber trotz bitterer Kälte zeigte der Winter bei uns heute vor allem sein schönes Gesicht.
In der Fußball-Bundesliga hat schlusslich Freiburg einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Die Breisgauer kamen gegen Werder Bremen zu einem hochverdienten 2:2. Im zweiten Sonntagsspiel hat sich der 1. FC Köln etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Mannschaft von Trainer Solbakken gewann beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Odise Roschi. Die Tabelle: Dortmund hat 2 Punkte Vorsprung vor München und Schalke. Mönchengladbach bleibt Vierter, Bremen und Leverkusen auf den Europa-League-Plätzen. Köln ist nun Neunter. Die zweite Hälfte beginnt mit Wolfsburg, dann Stuttgart, Hamburg und Mainz. Mit großen Sorgen in der Abstiegszone Kaiserslautern, Augsburg und Schlusslicht Freiburg.
Die Biathlon-Festspiele in Oslo finden einen würdigen Abschluss für die deutschen Athleten. Andrea Henkel gewinnt den Massenstart der Damen. In Abwesenheit von Magdalena Neuner, die wegen einer Erkältung fehlt, zeigt die Thüringerin ein starkes Rennen. Nervenstark trifft sie alle Scheiben beim letzten Schießen. Der erste Saisonsieg für Henkel vor Daria Domracheva aus Weißrussland und der Slowenin Taja Gregorin. Bei den Herren ist Andreas Birnbacher nah dran an seinem 4. Triumph in diesem Winter. Fehlerfrei am Schießstand muss er sich im Schlussspurt nur dem Norweger Emil Hägle Svensen geschlagen geben. König Harald kann so wenigstens einen norwegischen Sieg bejubeln. Svensen gewinnt vor Birnbacher und dem Russen Evgeni Garanichev.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. Februar.
Auch morgen bestimmt noch das Russlandhoch unser Wetter. Bei klirrender Kälte scheint weiterhin verbreitet die Sonne. Tiefdruckgebiete im Norden und Süden Europas lenken zwar auch mal Wolken nach Deutschland, aber es fällt nur wenig Schnee. Heute Nacht ist es im Nordwesten und Westen teilweise wolkig, es bleibt aber trocken, im übrigen Land nur örtlich ein paar Wolken, häufig ist es sternenklar. Am Tag wird es vielerorts sonnig, im Nordwesten sowie von Vorpommern bis nach Südbayern gibt es gebietsweise auch einige Wolken, aber es fallen nur vereinzelt ein paar Flocken. Der Wind wird morgen schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Am Niederrhein heute Nacht minus 9 Grad, sonst verbreitet strenger, vielerorts auch sehr strenger Frost. Morgen reichen die Temperaturen von minus 14 Grad im Erzgebirge bis minus 3 in der Kölner Bucht. Am Dienstag breiten sich von Südosten Wolken aus, die gebietsweise etwas Schnee bringen. Im Nordwesten bleibt es noch längere Zeit sonnig und trocken. Mittwoch und Donnerstag wird es windiger, vor allem im Norden. Dazu gibt's teils Sonne, teils Wolken, hier und da fällt Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holz. Darin Schuldenkrise in Griechenland, der drohende Staatsbankrott und Berichte von den Sonntagsspielen der Bundesliga.